mir ist immer wichtig, dass wir eben gucken, was sind die Bedürfnisse, wie können wir denen begegnen und nicht irgendwelche Feindbilder aufzumachen. Dass das Allerwichtigste ist, dass wir den sozialen Zusammenhalt stärken, dass wir irgendwie das Gemeinschaftserleben in unserer Gesellschaft wieder fördern, weil wir nur den Menschen helfen und nur die Menschen unterstützen, die uns wichtig sind, die wir kennen.
Wir haben heute Katharina van Bronswijk zu Gast. Sie ist Psychologin, niedergelassene Psychotherapeutin, Speakerin, Autorin des Buches Klima am Kopf und aktiv bei Psychologists for Future. Katharina, warum ist das Thema Klima aus psychologischer Sicht interessant?
Ich glaube, die kürzeste Antwort auf die Frage ist, weil der Klimawandel menschengemacht ist. Und die Psychologie ist ja die Wissenschaft, die menschliches Verhalten und Erleben erklärt.
Und warum ist es für dich als Psychologin wichtig, darüber zu sprechen? Die lange Antwort vielleicht?
Also ich glaube, erstmal ist es für mich persönlich einfach ein relevantes Thema. Das habe ich schon festgestellt, bevor ich Psychologie studiert habe, dass da irgendwie die Wissenschaft voll krasse Erkenntnisse hat und dass wir Menschen irgendwie nicht ins Handeln kommen und dass das ja nicht sein kann, weil ich gerne eine Zukunft auf diesem Planeten hätte und weil ich allen Menschen auf diesem Planeten und auch anderen Lebewesen wünsche, dass wir eine lebenswerte Zukunft haben. Und deswegen hat mich das Thema schon begleitet, als ich angefangen habe, Psychologie zu studieren. Und dann habe ich so einfach alles an Umweltpsychologie belegt, was ich in der Uni belegen konnte. Das ist ein Seminar. Damals war es halt noch voll das Orchideenfach. Also es gab mal mehr Umweltpsychologie in der universitären Landschaft in Deutschland, aber das hatte sich dann so ein bisschen verloren. Und ich glaube, dass wir mit den Psychologists for Future jetzt das Thema wieder mehr auf die Agenda gebracht haben. Also es gibt wieder mehr Forschung zu Klimapsychologie in Deutschland.
Spannend. Das heißt, da war strukturell eigentlich das auch schon gar nicht auf der Agenda, das Thema so wirklich.
Nee, es gibt in Deutschland einen Master Umweltpsychologie, der war halt nicht an der Uni, wo ich war. Und ansonsten gibt es jetzt eben mehr Lehrstühle, die sich mit dem Thema beschäftigen. Aber das ist auch eine Entwicklung der letzten Jahre. Das war, als ich studiert habe, noch nicht der Fall.
Du arbeitest ja auch als niedergelassene Psychotherapeutin. Merkst du, dass das Thema Klimaangst oder Klimagefühle auch in deiner Praxis angekommen ist?
Da steckt ja so ein bisschen die Annahme drin, dass das in meiner Praxis angekommen wäre. Und das ist tatsächlich überhaupt nicht. Ich habe keinen einzigen Menschen, der irgendwie wegen Klimaangst bei mir in Therapie wäre. Ah. Ich glaube, dass es eigentlich auch damit einhergeht, dass Klimagefühle ja erstmal eine total nachvollziehbare, gesunde und wichtige Reaktion auf die Konfrontation mit einer existenziellen Bedrohung unserer Lebensgrundlagen sind. Also wenn ich feststelle, die Wissenschaft sagt X und wir müssten dringend was tun, aber irgendwie passiert nichts, ist es auch irgendwie ganz normal, dass ich das ein bisschen besorgniserregend finde. Und das heißt, wir sehen es auch in Umfragen, ein Großteil der deutschen Bevölkerung haben, wenn man sie fragt, Klimagefühle, also Angst, Trauer, Wut über die verschiedensten Aspekte dieser Krise. Und das ist erstmal nicht behandlungsbedürftig, weil, und das wissen wir auch aus Studien, der Großteil der Menschen mit diesen Gefühlen gut umgehen kann. Also das, wenn Menschen Emotionsregulation gelernt haben und für sich irgendwie auch Handlungsmöglichkeiten sehen, dann ist das was nicht dazu führt, dass Menschen jetzt irgendwie therapiebedürftig werden. Deswegen. Es gibt eine Studie allerdings mit einer studentischen Stichprobe, wo man das mal untersucht hat und eben genauer geguckt hat, inwiefern da vielleicht sogar depressive Level oder Angststörungslevel erreicht werden können. Und bei den Befragten war das 1% der Befragten, die tatsächlich erhöhte Depressionswerte oder erhöhte Angstwerte hatten wegen der Klimakrise. Bei allen anderen war es sozusagen im normalen Rahmen.
Und ist das denn so, dass, ich stelle mir jetzt vor, bei jüngeren Menschen, also das eine ist ja wirklich erwachsene, ältere Menschen, dass die vielleicht auch nochmal ein bisschen anders darauf gucken als jüngere Menschen und da vielleicht auch mit anderen Ängsten nochmal konfrontiert sind?
Also wir wissen aus einer bevölkerungsrepräsentativen Umfrage unter Erwachsenen in unserer Gesellschaft, dass 2/3 der Menschen in unserer Gesellschaft Klimagefühle haben, aber vor allen Dingen krisenmüde sind mit den ganzen Kriegen und so weiter und den ganzen sich überlagernden Krisen der Pandemie irgendwie noch im Nacken. Und deren Reaktion ist tatsächlich ein Rückzug ins Private. Also dieses Rückzug ins Schneckenhaus, Kopf in Sand, sich mit den Themen nicht mehr beschäftigen. Viele gucken einfach keine Nachrichten mehr. Und bei den Kindern und Jugendlichen erlebe ich das noch mehr, dass die tatsächlich empört sind über das, was passiert. Da gibt es auch eine Studie zu, dass international Jugendliche zwischen 14 und 29 waren sie, glaube ich, in der Studie, Jahren gesagt haben, dass sie Moral Injury empfinden, also eine moralische Empörung über die Untätigkeit von Politik. Und ich glaube, dass diese unterschiedlichen Reaktionsweisen in den Generationen auch dadurch zu erklären sind, dass Erwachsene einfach schon viel häufiger Resignationserfahrungen mit der Politik gemacht haben und viel politikverdrossener sind und gar nicht mehr die Erwartung haben, dass überhaupt irgendwas sich zum Positiven ändert. Das heißt, ich glaube, die junge Generation ist einfach noch zuversichtlicher, dass wir basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen ins Handeln kommen und dass sich was verändern muss und kann.
Das ist ganz spannend, was du gerade sagst, weil du Politik erwähnst, dass da ja auch so ein bisschen was drinsteckt. Na, die Politik muss da irgendwie was machen. Ist das sowas, was du auch feststellst, dass da eher so der Blick dahin geht, naja, irgendwie wird da oben nichts gemacht, muss ich ja irgendwie auch nichts machen?
Ja, also es gibt so eine Verantwortungsdiffusion irgendwie in der Klimakrise. Irgendwie fühlt sich keiner so richtig zuständig. Ich glaube, das liegt auch daran, dass einfach diese Veränderung, die wir brauchen, extrem komplex ist und es extrem viele Dinge gibt, die getan werden müssten, nicht nur individuell, sondern auch auf einer kollektiven Ebene, auf einer infrastrukturellen Ebene, sich einiges verändern müsste. Das heißt, es braucht, ich sage jetzt mal ein bisschen übergeordneter, kollektive Prozesse der Veränderung. Das heißt, wir müssen auf der strukturellen Ebene Prozesse in Gang werfen, heißt Politik, heißt Wirtschaft und Gesellschaft. Und irgendwie haben wir in unserer Gesellschaft nicht so ganz gelernt, uns als Teil dieses Kollektivs zu denken. Wir werden ja sehr geprägt in einer individualistischen Denkweise und das wird dann auch befeuert von der Politik, indem die sagen, Verbraucher entscheidet mit seinem Einkaufszettel. Das stimmt natürlich nicht. Und dann immer darauf rumgehackt wird, wer noch Auto fährt und wer noch Fleisch isst und wer noch geflogen ist. Und wir uns dann in so sinnlosen Schulddebatten verstricken, die am Ende irgendwie nicht so richtig weiterführen, weil wir es de facto nicht richtig machen können. Wir können ja in unserer Gesellschaft noch nicht klimaneutral leben. Das heißt, es braucht eine Infrastrukturveränderung. Es muss den Menschen möglichst leicht gemacht werden, es richtig zu machen. Und das lernen wir aber nicht. Wir lernen nicht in der Schule, wie geht gesellschaftliche Partizipation, wie gestalte ich politisch mit. Das lernen wir vielleicht in Trägern außerhalb der Schule, wenn überhaupt. Aber ich glaube, die meisten Menschen fühlen sich nicht verantwortlich für den Zustand unserer Gesellschaft und den Zustand unserer Politik und verstehen nicht, dass wir die Wirtschaft sind. Dass wir als ArbeitnehmerInnen, ArbeitgeberInnen ja diese Wirtschaft bilden und dass wir als Individuen Teil dieser Gesellschaft sind und sie mitgestalten und dass wir als Souverän des Landes in einer Demokratie ja auch irgendwie die Politik sind. Wir delegieren das immer gerne weiter auf übergeordnete Ebenen und dann fühlen wir uns nicht mehr zuständig und sehen aber irgendwie diese Handlungsmöglichkeiten auch nicht. Ich glaube, dass es auch daran liegt, dass es nicht so viele wirklich attraktive Handlungsmöglichkeiten gibt. Ich glaube, da könnten wir noch einiges partizipativer gestalten, Menschen besser einbinden, mehr befragen, nicht nur so Scheinanhörungen, sondern so tatsächliche Partizipation. Ich glaube, da gibt es noch Potenzial für die Weiterentwicklung unserer Strukturen, unserer Demokratie und auch der wirtschaftlichen Organisationen. Aber irgendjemand muss halt mal anfangen, das einzufordern. Und ich glaube, dass das von uns als Einzelnen kommen muss, da mehr Partizipation einzufordern und aber eben auch top-down entschieden werden muss, Menschen mehr einbinden zu wollen.
Ich frage mich gerade, wie fängt man an?
Ich würde sagen, einfach loslegen. Also ich will das jetzt nicht glorifizieren, aber bei den Psychologists for Future haben wir genau das gemacht. Wir haben bis heute nicht so richtig einen Plan, was wir eigentlich wollen, aber wir haben einfach mal angefangen. Wir haben erstmal eine Stellungnahme geschrieben und Leute gesucht, die mitmachen wollen und dann ist das irgendwie organisch gewachsen. Dann gab es hier eine Idee und da einen Impuls und dann haben sich da Leute noch jemand dazu geholt, der mitmachen will. Und es ist irgendwie so soziokratisch selbstorganisiert gewachsen. Und ich glaube, die größte Hürde zum Loslegen ist die Annahme, dass man erst einen perfekten Plan haben muss, bevor man anfangen kann. Und wir leben sozusagen bei den Psychologists den Grundsatz good enough for now und safe enough to try. Also wir haben eine Idee, wir legen erstmal los, es muss noch nicht perfekt sein und dann kann man es im Verlauf einfach anpassen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man einfach erstmal loslegt, auch wenn man noch nicht so einen Plan hat.
Wenn du denn aus der psychologischen Sicht da drauf guckst, ist das auch ein Ansatz, der einem eine gewisse Form von Selbstwirksamkeit gibt? Also dieses wirklich mal anfangen, diese kleinen Erfolge auch zu sehen, um dann halt eben auch irgendwo anders rauszukommen, wo man vielleicht am Anfang gar nicht gedacht hätte, rauszukommen?
Ja, nicht nur Selbstwirksamkeit, auch kollektive Wirksamkeitserfahrungen. Das heißt, ich kann mit anderen zusammen nicht nur im Kleinen-Kleinen, sondern an den großen Hebeln tatsächlich was verändern. Das dauert natürlich ein bisschen länger, als irgendwie so in meinem individuellen Konsumverhalten was zu ändern. Aber es sind halt die großen Hebel und dann fühlt es sich halt auch passender zur Größe des Problems an. Weil das ist ja häufig auch ein Hindernis, dass man denkt, ja, ich könnte zwar was machen, aber wenn ich jetzt irgendwie darauf verzichte, mit dem mit dem Auto in den Urlaub zu fahren, dann ist ja die Welt auch nicht gerettet. Und das stimmt ja auch.
Ist es nicht total menschlich, dass man seinen Schweinehund nicht überwindet?
Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass man anfängt, dass man dann eben diese kleinen Erfolgserlebnisse hat, die dann auch dazu führen, dass man sich vielleicht den nächstgrößeren Schritt dann auch zutraut.
Genau.
Dazu passend sind wir ja sehr viel auch bei dem Thema Bewusstheit. Und da hattest du ja eben auch schon mal die Brücke geschlagen, die Bewusstheit des Einzelnen, da auch zu schauen, was kann ich tun, inwieweit betrifft es mich auch, und dafür auch ja immer bessere Wahrnehmung auch zu bekommen. Ist das was, was du auch in den letzten Jahren jetzt beobachtest, auch durch eure Arbeit oder beispielsweise auch Fridays for Future und die ganzen Aktivitäten, die es da drumherum gibt, dass das passiert und oder vielleicht, dass auch das passiert, was du eben auch schon mal erwähnt hattest, dass es eher diese Müdigkeit auch gibt bei dem Thema?
Ich glaube, dass wir das zu großen Teilen eigentlich der Klimakrise selbst zuschreiben müssen, dass das Problembewusstsein gewachsen ist. Ich glaube, dass das auch der Nährboden für den Erfolg der Fridays for Future war, dass wir 2018 diesen krassen Hitzesommer hatten. Und ich glaube auch jetzt, dass die Überflutung im Ahrtal nochmal deutlich dazu beigetragen hat, dass das Bewusstsein dafür, dass das nicht irgendwas ist, was in 200 Jahren irgendwelche Pazifikinseln trifft, sondern uns hier und heute, einfach dadurch zustande gekommen ist, dass die Klimakrise so weit vorangeschritten ist. Natürlich haben die Fridays for Future, glaube ich, dann das Bewusstsein geschaffen, wir können was tun und wir müssen was tun und nicht nur darauf warten und hoffen, dass die Politik irgendwas tut. Also ich glaube schon, dass dieses Gefühl von kollektiver Wirksamkeit dadurch Einzug gehalten hat und dass sich dadurch auch das Bewusstsein in verschiedenen gesellschaftlichen Gruppierungen, auch in der Wirtschaft, gebildet hat, dass jetzt die Zeit gekommen ist, um zu handeln. Wobei wir ja zu weiten Teilen, glaube ich, noch so ein bisschen in so einer Aushandlungsphase sind. Also so ein bisschen Greenwashing-mäßig, so Alibi-mäßig schon mal irgendwie mit irgendwas anfangen und alle noch nicht so ganz wissen, wie das jetzt genau richtig funktioniert. Aber auch da, ne, good enough for now, safe enough to try, einfach mal loslegen, gucken, dann anfangen und weitermachen. Wir haben halt noch nie als Menschheit eine existenzielle Krise dieses Ausmaßes bewältigt. Das heißt, es gibt keine Blaupause, an der wir uns orientieren können. Wir müssen jetzt einfach gucken und loslegen und weitermachen. Und ich glaube, dass das ja schon auch zu guten Teilen der For-Future-Bewegung zu verdanken ist, dass da jetzt auch die Unternehmen losgestartet sind, weil es ja eben nicht nur die Fridays for Future gibt, sondern es gibt über 60 For-Future-Gruppen in Deutschland, die sozusagen das alles immer in ihre jeweiligen Bereiche in der Wirtschaft mit reintragen und dann da eben die Transformation voranbringen. Und ich glaube, dass das eine Saat ist, die gesetzt wurde und die jetzt so langsam aufgeht und dass dieser Bewusstseinswandel auch nicht mehr zurückgedreht werden kann.
Was mich nochmal interessieren würde, Thema Greenwashing, da nochmal anknüpfend. Dahinter steckt ja eine gewisse Haltung zu diesem gesamten Themenkomplex Klimakatastrophe. Und wir erleben, dass natürlich auch Unternehmen dieses Thema aufnehmen und in die Kommunikation bringen. Und ich hatte jetzt schon mehrere Unterhaltungen zu dem Thema, wo mir Mitarbeiter von Unternehmen gesagt haben, naja, also das, was wir so kommunizieren und nach draußen letztendlich auch dem Endkonsumenten verkaufen, das erlebe ich nicht in Gänze an Handlungen intern im Unternehmen. Und ich habe mich gefragt, aus psychologischer Sicht, hat das dann nicht auch am Endeffekt einen negativen Effekt auf die Mitarbeiter und auf die Menschen, die einfach für das Unternehmen arbeiten?
Also ich glaube erstmal, dass Greenwashing ein Ausdruck von Ratlosigkeit ist, dass man einfach noch nicht genau weiß, was man jetzt eigentlich tun muss. Natürlich, also ich würde jetzt erstmal den meisten Unternehmen unterstellen, dass wenn es klarer wäre, was getan werden muss, dass sie es tun würden und wenn die Voraussetzungen dafür gegeben wären. Also wenn zum Beispiel Kredite zur Verfügung stehen, um eine Transformation zu machen, wenn ich die nicht kriege, wie soll ich das machen? Ich glaube, wenn man dann merkt, als Mitarbeiter in einem Unternehmen, wir haben uns irgendwie diese Mission, diese Mission irgendwie ausgedacht und Werte definiert und jetzt fangen wir irgendwie an mit so alibimäßigem Kram oder sogar unsere KundInnen anzulügen und irgendwie uns so ein bisschen grüner zu machen, als wir tatsächlich sind, dass das eine kognitive Dissonanz erzeugt. Also ich merke, es gibt irgendwie einen Unterschied zwischen dem, was wir tun sollten und dem, wie wir uns tatsächlich verhalten. Das ist ja kognitive Dissonanz. Und dann gibt's sozusagen zwei Wege, wie man das beseitigt. Entweder ich passe mein Verhalten an oder ich passe halt meine Einstellung an. Und dann ist die Frage, wie rede ich mir das schön? Also entweder indem ich sage, ja, naja, besser geht aber halt gerade nicht. Oder indem ich die Klimakrise wieder nicht mehr so ernst nehme und sage, naja, vielleicht kommt es am Ende doch nicht so schlimm und wir sind ja in Deutschland und hier wird es uns schon nicht so doll treffen oder sowas. Ich würde immer den Weg empfehlen, zu sagen, wir müssen halt unser Verhalten an die Ziele anpassen, die wir uns gesetzt haben. Aber das ist ja, wie gesagt, einfach nicht immer so einfach.
Also wenn ich mal einen kleinen Schwank aus meinem Leben erzählen kann, ich arbeite in der Werbung und also da werde ich dann gebeten, Konzepte zu schreiben für Diversity, für Nachhaltigkeit, die dann im Unternehmen umgesetzt werden sollen. Und mein Eindruck ist, dass es sehr halbherzig ist. Es ist halt ein Auftrag, den man einer Werbeagentur gibt. Mach mal irgendwie eine coole Präsentation dazu. Und dass es aber die Mitarbeiter halt überhaupt oder die Mitarbeitenden überhaupt nicht abholt, was halt natürlich den Grund hat, dass es super unauthentisch rüberkommt. Und da haben wir vorhin auch drüber gesprochen, ob man es dann nicht lieber lässt. Ob man nicht lieber sagt, bevor wir das jetzt unauthentisch machen, zu sagen, okay, wir haben echt überhaupt keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Unser Vorstand möchte einfach immer noch abgeholt werden mit dem Jet, was weiß ich, ja. Einfach einen authentischeren Ansatz zu finden, als halt irgendwie zu sagen, okay, wir machen es jetzt so und dann machen wir es aber eigentlich überhaupt nicht so und das bringt gar nichts und die Mitarbeiter sind verschreckt, wandern ab. Die Frage ist, ob man es nicht eigentlich lässt, dann, wenn man es nicht kann.
Das resoniert ein bisschen mit einer Erfahrung, die ich mal gemacht habe, wo ich mit jemandem aus der Beratungsbranche gesprochen habe, der gesagt hat, wir müssen da irgendwie Nachhaltigkeitskonzepte für Firmen entwickeln. Wir haben selber keine Ahnung, wie das geht.
Ja,
ich glaube, es gibt einfach so eine weit verbreitete Ratlosigkeit darüber, was jetzt eigentlich die Lösungen sind. Und wir haben hier auch noch nicht die perfekten Lösungen. Ich würde immer sagen, wir müssen loslegen. Und natürlich ist es trotzdem wichtig, dass wir uns ehrlich machen. Also das eine ist, glaube ich, das, was man nach extern kommuniziert. Da würde ich immer kommunizieren, wir machen uns auf den Weg. Ja, wir sind noch nicht perfekt, aber wir machen uns auf den Weg. Intern, glaube ich, ist es aber auch wichtig, dass es dann Pioniere gibt, die einfach mal die Karten auf den Tisch legen und dem Chef sagen, das geht halt nicht mehr. Und die sozusagen dann sich Verbündete suchen. Und es gibt sehr sozusagen top-down organisierte Unternehmen, da braucht es dann einfach auch die Chefetage und die Zustimmung der Chefetage. Aber ich glaube, es braucht in allen diesen Bereichen Menschen, die den Mut haben, voranzugehen und zu sagen, ich meine das ernst und ich spreche an, wenn es hier nicht ernst gemacht wird. Und ich weiß, dass das unbequem ist und dass man vielleicht Angst hat, seinen Job zu verlieren. Und dass man vielleicht schüchtern ist und sich nicht traut, seinem Chef zu widersprechen, weil man widerspricht Autoritäten nicht. Das heißt aber auch, dass wir ja in dieser Krise eine riesige Chance haben für persönliches Wachstum.
Und ich glaube, das ist ein super Stichwort, weil das doch eigentlich der Kern ist, dass wir auch persönlich uns weiterentwickeln, um letztendlich auch da bei diesem Thema klarer zu sehen oder differenzierter vielleicht auch drauf zu schauen. Oder wie würdest du das sehen?
Also ich glaube, dass das Potenzial auf jeden Fall da ist, dass wir da ehrlicher mit uns und auch mit unserer Umwelt irgendwie ins Gericht gehen können.
Wenn man jetzt auf Transaktionsanalyse nochmal schaut, Discounten, dass man die Realität da auch ein Stück weit abwertet, wenn man da vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nochmal genauer hinschauen würde, also ohne jetzt das, was da ist, zu leugnen in irgendeiner Form und gleichzeitig übersieht, okay, wo sind denn da auch die Chancen und wo kann ich vielleicht auch aktiv werden? Und wo sind meine Möglichkeiten, vielleicht auch klein anzufangen, dass dadurch halt eben auch ein Impact entstehen könnte, hinten raus.
Aber vielleicht auch zum Schluss nochmal die Frage, Katharina, wie kommt man ins Handeln?
Es ist komplett egal, wer du bist, wo du bist, was du kannst. Du bist relevant. Und ich glaube, das, was wir uns in dem Moment fragen müssen, ist, was ist meine Stärke? Was ist das, was ich beitragen kann in dieser Transformation? Und wenn ich zum Beispiel in der Werbebranche arbeite, dann bin ich einfach jemand, der gut Claims formulieren kann, der wortgewandt ist, der weiß, wie man Sachen so verpackt, dass Leute das geil finden. Und dann bringen diese Skills ein. So. Und wenn ich aber im Gesundheitssystem arbeite als Pflegekraft, dann weiß ich einfach was darüber, wie der menschliche Körper auf Hitze reagiert und kann mich einbringen, wenn es darum geht, Hitzeschutzmaßnahmen zu etablieren. Also wir alle haben ja Wissen, was relevant ist. Und ich glaube, dass das eben auch ein Erfolgsrezept dieser For Future-Bewegung war, dass Menschen klar geworden ist, das, was ich sowieso schon kann und jeden Tag mache, das ist relevant. Und damit kann ich was beitragen. Ich muss mich gar nicht verändern. Ich muss nicht irgendwie perfekt werden, noch 10, 20, 30, 50 Bücher lesen, bis ich sozusagen schlau genug bin, um irgendwas dazu zu sagen. Ich kann einfach mit dem, was ich jetzt schon weiß und kann, was beitragen. Das heißt, frag dich, was ist deine Stärke? Was ist das, was du weißt, was du kannst? Und wo kann ich das mit einbringen? Und wenn es nicht in meinem Unternehmen ist, wenn ich mich mit meinen KollegInnen zusammentue, weil es die alle nicht interessiert und ich irgendwie dann nicht weiterkomme, dann eben außerhalb in einem Engagement, in einer Bewegung, oder in der Politik. Also ich glaube, dass wir irgendwie da auch gucken müssen, wo sind die gesellschaftlichen Räume, wo ich in Kontakt komme mit dieser Transformation, wo ich in Kontakt komme mit Kollektiven, die gestaltet werden müssen.
Ich habe letztens mit einem Freund geredet, der ein bisschen jünger ist als ich. Und der hat mir erzählt, dass die gerade darüber nachdenken, kein Kind zu bekommen, aufgrund der Klimakrise. Und gleichzeitig stelle ich mir so die Frage, ob jetzt jemand, der älter ist, vielleicht auch schon Kinder hat, wie kommen die beiden zusammen? Also wie können diese Ängste irgendwie auch kollektiv irgendwie aufgefangen werden? Hast du da eine Antwort drauf oder wie würdest du da auf das Thema schauen?
Das ist tatsächlich eine Frage, mit der viele Menschen zu den Psychologists for Future kommen. Wir haben so Gesprächskreise, einmal im Monat online. Wir haben auch Elterngesprächskreise, wo es explizit um diese Themen geht. Was heißt Elternschaft in der chronischen Krise? Und ich kann beides nachvollziehen, zu sagen, ich will das meinem potenziellen Kind nicht antun, in so einer Welt leben zu müssen. Ich persönlich habe für mich die Frage so beantwortet, dass ich mir gedacht habe, naja, wenn ich die Wahl gehabt hätte zu leben oder nicht zu leben, ich hätte mich trotzdem fürs Leben entschieden, weil Leben ist schon schön. Also auch in einer chronischen Krise, auch mit Blick auf das, was da kommen kann, finde ich Leben schon einfach schön, weil wir leben ja nicht nur Krise, wir sind ja auch trotzdem Menschen. Wir tanzen, wir singen, wir spielen, wir unterhalten uns. Also das menschliche Leben ist ja trotzdem schön. Ich glaube, das muss jeder irgendwie individuell für sich beantworten. Und das ist natürlich gerade rückblickend, wenn ich dann Kinder habe, irgendwie auch nochmal eine schwierigere Frage, weil dann wird es sehr theoretisch. Hätte ich das jetzt machen sollen oder nicht? Ich glaube, dass wir alle für uns irgendwie eine Rolle finden können in der aktuellen Zeit. Und dass es ein wunderschönes Zeichen von Zuversicht und Hoffnung ist, dass man ein Kind in diese Welt setzt.
Wie glaubst du denn, ist es möglich, dass die Generationen noch mehr als vielleicht bisher sich auch gegenseitig unterstützen?
Das erinnert mich an eine Kampagne, die Greenpeace mal gemacht hat, vor der letzten Bundestagswahl, glaube ich. Vielleicht war es auch die letzte EU-Wahl. Also vor einer Wahl hat Greenpeace eine Kampagne gemacht, die hieß Vote for Me. Und da haben sie ein Kartenspiel entwickelt, wo es darum ging, einfach anhand von Leitfragen in diesem Kartenspiel miteinander ins Gespräch zu kommen, tatsächlich generationsübergreifend ins Gespräch zu kommen. Und dann ging es darum, sich gegenseitig so Fragen zu stellen wie, was wünschst du mir für meine Zukunft? Und ich glaube, dass ein Schlüsselelement ist, wieder Verständnis füreinander zu entwickeln und nicht irgendwie so Feindbilder aufzubauen zwischen Generationen, das alles differenzierter anzugucken, zu gucken, mit wem habe ich es hier eigentlich gerade konkret zu tun und was wäre für dich dein Grund, weswegen das Klimathema für dich wichtig ist. Und genauso bei den jüngeren Generationen ist es ja auch so, dass es unterschiedliche Milieus gibt, die unterschiedliche Einstellungen zum Thema haben. Und ich glaube, dass wir allen diesen Milieus die Transformation schmackhaft machen können und dass wir aber auch darauf achten müssen, dass deren Bedürfnisse im Sinne sozialer Gerechtigkeit abgedeckt werden, damit wir die Schere zwischen Arm und Reich wieder ein bisschen weiter schließen können, weil das ein wesentlicher Resilienzfaktor für Gesellschaften ist. Das sieht man in Studien, das hat der Club of Rome auch nochmal sozusagen durchgerechnet, dass wenn diese Schere zwischen Arm und Reich kleiner wird, gesellschaftlichen Krisen, also Gesellschaften mit Krisen besser umgehen können, es weniger soziale Konflikte gibt. Und mir ist immer wichtig, dass wir eben gucken, was sind die Bedürfnisse, wie können wir dem begegnen und nicht irgendwelche Feindbilder aufzumachen.
Und du hast gerade das Thema Resilienz auch angesprochen. Was ist denn das, was uns generell resilient macht?
Es gibt eine Tonne Resilienzforschung. Also, unter anderem sowas wie emotionale Komplexität. Also wie gut kann ich verschiedene Gefühle unterscheiden? Wie kann ich die Bedürfnisse dahinter erkennen? Welche Handlungskompetenzen habe ich zur Verfügung? Wie groß ist mein Selbstwert? Das sind so psychologische Resilienzfaktoren, Kommunikationskompetenzen. Aber was wir so aus der PTBS-Forschung sehen, ist, dass der größte Resilienzfaktor nach traumatischen Ereignissen soziale Unterstützung ist. Das heißt, die Frage, gibt es jemanden, der mir zuhört, der für mich da ist, der mich auffängt? Und ich glaube, dass das in Krisenzeiten ganz genauso ist, auch nach Extremwetterereignissen, dass das Allerwichtigste ist, dass wir den sozialen Zusammenhalt stärken, dass wir irgendwie das Gemeinschaftserleben in unserer Gesellschaft wieder fördern, weil wir nur den Menschen helfen und nur die Menschen unterstützen, die uns wichtig sind, die wir kennen. Und das heißt, es ist wichtig, dass wir unsere Nachbarn wieder kennenlernen, dass wir irgendwie im Stadtteil eingebunden sind, dass wir Infrastruktur vor Ort haben, dass man sich kennt, dass es Begegnungsorte gibt, sowas wie Bänke und Beete und Spielplätze, wo halt die Oma aus dem Dachgeschoss mit den Kindern von denen aus dem dritten Stock irgendwie in den Kontakt kommt und die dann in der Hitzewelle daran denken, dass die Oma da oben wahrscheinlich gerade unter extremer Hitzegefahr steckt und dann eben mal nachfragen, wie geht's dir, brauchst du irgendwas? Willst du heute mal bei uns schlafen, damit du keinen Hitzschlag bekommst?
Hm. Resilienz durch Begegnung, würden wir als Thealer da vielleicht sagen, oder?
Definitiv. Und ich glaube, auch den Bezugsrahmen wieder mehr zu teilen. Ne? Also dieses Verständnis füreinander auch zu entwickeln, auch über die Generationen hinweg, wirklich auch das nicht jetzt als ein Problem der Jugend zu begreifen oder das Problem der Boomer und zu sagen, da ist irgendwie liegt eine Schuld oder ähnliches, sondern wirklich auch wieder das Verständnis füreinander herstellen. Das ist so das, was ich von dem, was du gesagt hast, gelernt habe.
Ja, und ich meine, wenn wir auf die Gesundheitsauswirkungen des Klimawandels gucken, zum Beispiel die Auswirkungen von Hitze, dann sieht man, dass einfach alle betroffen sind. Kinder können sich nicht so gut an Hitze anpassen, weil der Körper das noch nicht gelernt hat. Ältere Menschen können sich nicht mehr so gut an die Hitze anpassen wie früher. Menschen, die körperlich arbeiten, Menschen, die draußen arbeiten, Menschen, die chronische Erkrankungen haben, Menschen, die bestimmte Medikamente nehmen. Und dann haben wir irgendwie, weiß ich nicht, 80% der Bevölkerung, die sozusagen eine vulnerable Gruppe in Hitze-Episoden sind. Das ist einfach ein verbindendes Element. Wir sind alle jetzt schon betroffen.
Vielen Dank. Wir, glaube ich, haben viel gelernt heute von dir und möchten uns ganz herzlich bei dir bedanken.
Danke dir.
Sehr gerne.
Danke für deine Zeit.
Es war schön bei euch. Danke.